Ich darf euch den Benny vorstellen, sage ich in Anführungsstrichen. Ihr kennt den Benny Hoffmann bestimmt. Benny ist der Älteste bei uns in der Gemeinde. Jüngster Ältester. Benny, ich bin gespannt, was du für uns hast. Ein schöner Titel, den ich hier schon mal sehe. Und ich wünsche dir Gottes Segen, dass er zu uns spricht. Amen.
Amen. Okay, ich bin schon da. Einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht ist der Altersschnitt heute Morgen ein bisschen höher in der Gemeinde. Und ich musste während dem Lobpreis, ich kann gar nicht anders, vielleicht liegt es daran, dass ich als Ältester auch immer die gesamte Gemeinde sehe, musste ich einfach dran denken, wie unsere jungen Leute, so der gesamte Mittelblock, der ganze, es ist ja doch noch ein bisschen was da, aber so die junge Generation, die Gemeinde auch weiterführen, wie sie gerade irgendwo in Schweden ihren Gottesdienst feiern, mit ihrem Lobpreis und den gleichen Gott erleben, den gleichen Gott anbeten wie wir hier. Das ist Familie, oder? Wir wissen, die Kinder, sie sind vielleicht woanders, aber vom Herzen sind wir zusammen. Ja, nicht, die Jugend sind unsere Kinder, die sind schon mittendrin im Leben, aber ich genieße das. Und ich möchte uns einladen als Gemeinde, lasst uns nochmal aufstehen und lasst uns beten. Vielleicht sind sie in den letzten Zügen ihrer Freizeit, aber wenn sie zurückkommen, dann sollen sie etwas zurück ins Haus bringen, wo wir sagen, wow, da haben wir was verpasst. Und es ist gut, wenn du ihnen dann erzählen kannst, was sie hier verpasst haben. Wenn du ihnen dann sagst, Gott hat in der Zeit, wo ihr nicht da wart, Unglaubliches getan. Ich glaube, sie werden zurückkommen und werden uns von ihren Erlebnissen mit Gott berichten. Lasst uns auch was zu berichten haben. Okay? Ist das eine gute Aufgabe? Bin ich schon fertig mit Predigen? Nee, bin ich nicht, aber lasst uns für unsere Jugend und für das, was die in diesen Tagen erleben und was sie zurückbringen und was Gemeinde weiterträgt, auch die nächsten Jahre, lasst uns dafür beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für unsere junge Generation. Ich danke dir für unsere jungen Leute, die sich aufgemacht haben, eine Woche Urlaub, Freizeit, Gemeinschaft und Begeisterung zu haben. Aber ich weiß, dass die wieder ganz tief eintauchen werden in dein Wort, in die Gemeinschaft, in die Gegenwart mit dir. Und ich bete, Herr, dass du sie ausrüstest, dass du Träume und Visionen schenkst, dass du Berufungen schenkst und Aufträge, Beauftragungen, die, wenn sie zurückkommen in der Gemeinde, uns reicher machen. Und wir wollen sie segnen dort. Gerade wenn sie ihren Gottesdienst feiern, in den Zeiten, die sie jetzt noch haben dort, dass sie aufgetankt und vollgefüllt sind, dass ihr Glaube gestärkt ist, dass er bestehen kann, auch wenn sie zurückkommen in ihren Alltag, an ihre Schulen, in ihr Studium, in ihre Familien, überall dort, wo sie auch wieder herausgefordert sind, diesen Glauben, den sie kennengelernt haben und leben, auch voll auszuleben. Und so segnen wir unsere junge Generation. Wir segnen euch jetzt in Schweden, dass die Fülle Gottes bei euch genauso sichtbar ist und fällt wie bei uns hier heute Morgen in Weinstadt. Amen. Ich wäre gar nicht verwundert, wenn die Jugend im Moment gerade das Gleiche machen würde. Sage ich euch einfach mal so, ich kenne ja ein paar, die da dabei sind. Es ist gut, wenn man aneinander denkt, das ist Familie. Und Steffen, vielen Dank für die Vorlage heute Morgen schon von deinem Bild. Ich werde uns alle heute Morgen ein bisschen mit hineinnehmen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich in der Reihe bleibe. Aber gut, dass du uns heute Morgen mit hineingenommen hast, in dieses Bild auf dem Weinfest zu sitzen. Und ich frage dich, wo sitzt du alleine mit einem Glas Wein? Das Bild jetzt einfach mal so genommen. Wo sitzt du alleine da? Und fragst dich, wo sind die anderen? Und fragst dich, warum habe ich gerade niemand? Oder du wünschst dir vielleicht sogar noch viel mehr, wie wäre es, wenn ich jetzt jemand hätte für dies oder jenes? Gemeinsam statt einsam ist heute Morgen mein Predigttitel. Wow, und wenn ich den Lobpreis nehme, und wir haben uns ja nicht abgesprochen mit den Liedern und mit den Impulsen, die heute den ganzen Morgen schon da sind, dann weiß ich, wir haben einen Gott, der zutiefst an Gemeinschaft mit uns interessiert ist. Und wir wollen die Gemeinschaft Gottes feiern heute Morgen, dass er alles gegeben hat, um die Gemeinschaft mit uns wiederherzustellen und auch zu haben, bleibend zu haben. Und wir wollen aber auch hineinschauen in das Wort Gottes. wo schlaue Leute, die viel Weisheit von Gott empfangen haben, Dinge niedergeschrieben haben, die uns auch etwas zeigen in dem Miteinander zwischen uns Menschen. Vielleicht mit den Leuten, die neben dir sitzen, oder vielleicht, wenn gerade die Person, die dir am nächsten steht, nicht neben dir sitzt, aber vielleicht andere, dann sind wir doch Familie hier auch als Gemeinde. Und es gibt viele Menschen, mit denen du in Beziehung bist. Und die Frage ist, welche Qualität hat diese Beziehung oder diese Beziehungen? Und was können wir dafür tun? Und welche Erwartungen haben wir auch an andere? Und dieses zwischen den Menschen, die Beziehungen anzugucken, das wollen wir heute Morgen ein bisschen machen. Wir haben die letzten zwei Wochen schon in diese Reihe hineingestartet, wo es um Freundschaft und Beziehungen geht. Ralf hat vor zwei Wochen über das ganze Thema Freundschaften gesprochen und letzte Woche nochmal ganz für mich einprägsam über das Thema Vergebung. Was ist Vergebung und was ist Vergebung auch nicht? Was macht es in unserem Leben miteinander? Und heute schauen wir uns genau das an, wovon wir heute gesungen haben. Und was uns manchmal irgendwo auch beschäftigt, da sitzen wir alleine auf dem Weinfest und das ist für dich jetzt bildlich gesprochen vielleicht woanders. Vielleicht sitzt du abends alleine vor deinem Fernseher. Vielleicht bist du tagsüber alleine auf der Arbeit, obwohl so viele andere um dich herum sind. Wo fühlst du die Einsamkeit, wo du sagst, da wär's gut, wenn da ein Puzzle dazukommen würde? Und das muss jetzt nicht immer gleich heißen, Mann und Frau und Ehe. Es gibt auch andere Formen von Beziehungen, die genauso wichtig sind für uns, wo auch das Gleiche dabei rauskommt. Also ist jetzt heute Morgen keine Partnervermittlungspredigt und kein Hinführen zu, wenn du noch nicht verheiratet bist, tu es schnell. Und doch merken wir, dass diese enge Gemeinschaft von Beziehungen in der Bibel ganz oft eben auch im Bild der Ehe gebraucht wird. Deswegen ist es gar nicht so leicht, das voneinander loszulösen. Trotzdem versuche ich es heute Morgen ein bisschen allgemeiner zu machen. Und wir schauen rein in das Wort Gottes zuallererst. Und wer mitschreiben möchte oder mitlesen möchte, ich lese aus Prediger 4, ganz bekannt, oft als Trauspruch genutzt oder als Traupredigtext genutzt. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch wehe dem Einzelnen, der hinfällt, und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei beieinander schlafen, wird ihnen warm. Doch wie soll ein Einzelner warm werden? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch zwei halten Stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Ich habe vier Punkte heute Morgen dabei und einen kleinen Abschluss. Aber ich möchte, bevor ich reinstarte in meine Punkte, habe ich so ein paar Begebenheiten, Geschichten und Situationen aus dem Wort Gottes mitgebracht, die uns zeigen sollen, dass die Gemeinschaft und die Beziehung zwischeneinander für Gott schon immer höchste Priorität hat. Und das hat mich vor einiger Zeit, schon gut ein Jahr her, selber sehr stark angesprochen, wo ich eine Predigt gehört habe, wo jemand gesagt hat, die Zeit der Einzelkämpfer ist nicht vorbei. Es gab sie nie. Es gab sie nie. Wenn wir ins Wort Gottes reinschauen, dann gab es die Zeit der Einzelkämpfer nie. Gott hat manchmal Aufträge gehabt für einzelne Personen, ja. Wenn du das jetzt gerade im Kopf hast, Gott hat einzelne Menschen beauftragt. Aber die Zeit, alleine zu stehen und zu kämpfen, die gab es nie. Okay? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dieser Vers bezieht sich zutiefst auf die Ehe zwischen Mann und Frau. Und auch wenn es heute in unserer Gesellschaft oft missbraucht wird, möchte ich doch jetzt gerade nur auf die Beziehung eingehen, die hier genannt wird. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sie werden zusammen sein und werden ein Fleisch sein. Sehr starkes Bild von Gemeinschaft im Reich Gottes. Wie Gott sich die Schöpfung vorgestellt hat. Dann gab es besondere Zweierschaften, auch in Freundschaften. Eine, die mir aufgefallen ist, die ich ganz toll finde, ist Josua und Kaleb. Sie werden nirgends als direkte Freunde irgendwo in Verbindung gebracht, aber sie waren zwei der 12 Kundschafter, die das Land angeschaut haben. Die zwei, die nachher am Pranger standen und vom Volk umgebracht werden sollten. Aber wisst ihr, die zwei waren nachher dabei, als das Volk tatsächlich das Land eingenommen hat. Ja? Die zwei sind wahrscheinlich irgendwann gemeinsam am Jordan gestanden, ich kann mir das vorstellen, und sagen, hey, kannst du dich erinnern, vor 40 Jahren standen wir schon mal hier, da ging es mächtig in die Hose. Aber wir zwei sind wieder hier und diesmal schreiben wir eine andere Geschichte. Es ist gut, wenn du nicht alleine bist. Ich wäre gern bei dem Gespräch dabei gewesen. Josua, ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwo einsam im Lager, jeder für sich die Situation, sondern hey, die haben was erlebt, die werden gemeinsam dort gestanden haben, zumindest mein Empfinden. Auch der Josua schickt zwei Kundschafter los, die gemeinsam Jericho erkunden. Auch da schickt er keinen Einzelnen los, sondern er geht zu zweit. Auch sie kommen in Lebensgefahr. Auch sie werden gerettet. Auch hier eine starke Beziehung. David und Jonathan als Freundschaft, die wir kennen, möchte ich gar nicht noch tiefer drauf eingehen. Dann auch, wo Jesus nach Jerusalem kommt. Jesus macht es ganz stark, er schickt immer zwei los. Und dort macht er es zum ersten Mal. Da sagt er, geht ihr zweimal und holt den Esel. Da denke ich, brauchst zwei Leute, um einen Esel zu holen. Aber irgendwo muss Gott sich was dabei gedacht haben, wenn er sagt, hey, ich möchte doch immer nicht nur einen, sondern ich möchte zwei. Es ist gut, wenn ihr es zusammen macht. Ich glaube, es hätte auch einer allein geschafft. Auch seine 12 Jünger schickt er in Zweierteams los. Warum? Wir werden heute ein bisschen mehr reinschauen. Aber warum müssen es zwei sein? Oder wie wir es gerade vorher gelesen haben im Prediger, auch eine dreifache Schnur. Ja, vielleicht gibt es auch noch die vierfache und fünffache Schnur. Aber warum mindestens zwei? Im Neuen Testament ganz begeistert die Geschichte von Petrus und Johannes und Jakobus, ein Dreierteam, das mit Jesus nochmal ein paar Bonus, noch ein paar Add-ons erlebt, speziell mitgenommen werden in manche Situationen hinein. Und zwei davon, der Petrus und der Johannes, lest mal die ersten 6, 8 Kapitel von der Apostelgeschichte. Das ist irgendwie wie so ein Dogma, Petrus und Johannes, Petrus und Johannes, Petrus und Johannes, was sie alles machen und erleben. Da denke ich mir, wow, da waren zwei da. Ich weiß nicht, ob einer allein den gleichen Mut aufgebracht hätte, diese Dinge so zu bewegen. Aber alles, auch wenn von ihnen berichtet wird, es wird immer davon berichtet, es gab die Pfingstpredigt, aber es waren immer Petrus und Johannes, die dann vor dem Hohen Rat standen. Und Petrus und Johannes widerstanden ihnen und Petrus und Johannes, merkt ihr was? Gott hat immer dieses Zweier oder Dreier oder mehr, aber es ist was in Gemeinschaft. Ich habe euch die allererste Stelle unterschlagen aus dem 1. Mose. Und Gott sagt, lasst uns Menschen machen, uns gleich. Da ist keine Einzahl. Da gibt es keine Einzahl. Natürlich gibt es die einzelne Person an sich, aber doch bestimmt zur Gemeinschaft. Das war meine Einleitung. Ich hoffe, ihr wisst, was ich heute Morgen sagen möchte. Ich hoffe, ihr merkt schon, wohin ich heute Morgen möchte. Ich möchte nicht, dass du denkst, wo bin ich, wo stehe ich, wer kann ich in diesem Spiel sein? Geht es vielleicht nicht doch auch alleine? Dann möchte ich dir vorher sagen, es geht nicht alleine. Es ist auch gar nicht gedacht, dass es alleine geht. Und wenn es doch allein gehen soll, dann wird es viel, viel schwerer. Also lass dich mit hineinnehmen. Und Steffen, auch da dein Bild heute Morgen, wo du gesagt hast, auch wenn das Haus mal leer ist und du kennst eigentlich das volle Bild vom Haus, du kennst das Thema Familie und bist dann doch mal irgendwo alleine unterwegs. Das Bild Gottes ist, dass der Heilige Geist bei uns ist und dass Gott der ist, der uns zur Seite steht. Er ist der, der zuallererst sagt, ich will diesen Raum der Leere füllen. Und doch hat Gott sich auch entschieden, uns auf eine Welt zu stellen, wo nicht nur er allein uns versorgt und hier 8 Milliarden Individualisten, Egoisten und Einzelpersonen rumlaufen, die alle einen super Draht zu Gott haben, aber mit den anderen da habe ich es nicht so. Das wäre ein komisches Bild von dieser Welt für mich. Gott hat diese Gemeinschaft für uns vorherbestimmt. Das Predigerbuch, es ist nicht genau klar, wer das Buch geschrieben hat. Es ist zwar ziemlich gesichert, dass es wahrscheinlich der Salomo war, weil die Person selber schreibt in der Einleitung von sich selber, dass er einmal diese Weisheit erbeten hat und die größte Weisheit empfangen hat und dann angefangen hat, in dieser Weisheit darüber nachzudenken, wie funktioniert diese Welt denn eigentlich? Wie kann das eigentlich funktionieren? Was bringt es überhaupt? Und was ist auch, diese tolle Bezeichnung im Luther, ein Haschen nach dem Wind? Und interessanterweise zählt er so viele Dinge in dieser Welt auf, wo er zu allen Dingen sagt, es ist nur ein Haschen nach dem Wind. Es ist wieder nur ein Haschen nach dem Wind. Also wir tun ganz, ganz viele Dinge, die er mit seiner Weisheit betrachtet, die er von Gott empfangen hat, doch sagen muss, das ist es nicht wirklich. Also was ist es wirklich? Und er beschreibt eben hier in diesem Kapitel auch die Gemeinschaft, wo er merkt, in dieser Gemeinschaft, da ist etwas drin, was jeder Mensch braucht. Und lasst uns diese vier Verse mal anschauen, denn ich habe vier Bereiche, vier Kategorien für uns ausgemacht heute Morgen. Die darfst du auch gerne mit aufschreiben, weil die gehören nachher zu deinen Hausaufgaben. Es sei denn, du hast so wie ich früher in der Schule, dass du Hausaufgaben nicht so gern machst, dann hast du aber die Situation gehabt, dass du sie trotzdem aufschreiben musstest. Genau. Ich habe viele Hausaufgaben abgeschrieben früher. Aber ich musste ja zumindest wissen, welche ich abschreiben muss. Ja? Oh, wie gut ist, dass Gott gnädig ist. Wir beginnen mit dem ersten Punkt von vier. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Vers 9. Zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. So, jetzt kannst du überlegen, was assoziierst du mit Lohn und wo fließt dein Lohn auch rein? Dieses Wort, was hier gebraucht wird, Lohn, finde ich extrem gut, weil Lohn ist etwas, was wir für unsere Arbeit erhalten. Wir wollen es auch erhalten und jeder von uns ringt auch um einen guten Lohn. Und es ist auch nicht falsch, um einen guten Lohn zu ringen und einen guten Lohn zu erhalten. Aber offensichtlich ist es für zwei Leute ein besserer Lohn als für einen. Und ich möchte mal ein paar Beispiele machen, dass wir merken, der Lohn hat nicht nur was mit Geld zu tun, sondern dass man gemeinsam einfach mehr zustande bringt. Also für mich ist es so, ich habe einen Job, der tatsächlich einen Lohn bringt, aber ich habe auch eine Frau zu Hause, die einen Job macht, der auch einen Lohn bringt, den ich nicht gleichzeitig verdienen kann. Merkt ihr was? Ich kann nicht gleichzeitig finanziell meine Familie versorgen und dafür sorgen, dass bei der Erziehung alle Dinge berücksichtigt sind. Auch wenn ich meinen Teil habe. Aber merkt ihr, dass wir einen gemeinsamen Lohn für unsere gemeinsame Arbeit haben? Noch ein gutes Beispiel, was wahrscheinlich jeder versteht. Wenn jemand in einer WG wohnt und er wohnt mit zwei Leuten zusammen, dann muss er nicht nur einmal in der Woche das Klo putzen, sondern vielleicht nur alle zwei Wochen. Oder die Fenster, die einmal im Jahr geputzt werden, muss man vielleicht nur alle zwei Jahre putzen. In der WG. In der WG. Aber ihr merkt es, Dinge, die man aufteilt, die werden leichter. Der Lohn ist größer, ja, weil zwei Leute einen Lohn zusammenbringen für die Mühe ihrer Arbeit. Das ist das Bild und ich habe das mal überschrieben mit dem Titel Versorgung. Jeder von uns braucht eine Art Versorgung. Und wenn du Einzelkämpfer bist, hast du es mit der Versorgung für alle deine Lebensbereiche schwieriger. Es heißt nicht, dass es nicht unmöglich ist. Als Single kannst du auch allein in einem Haushalt leben. Aber es ist ganz sicher, dass du neben deiner 40-Stunden-Woche auch alleine für den Einkauf verantwortlich bist, alleine fürs Putzen und alleine fürs Instandhalten deiner Wohnung. Du musst dich alleine um die finanzielle Abrechnung von allen Dingen kümmern. Und für mich als Ehepartner weiß ich sehr wohl, wovon ich spreche, wenn ich weiß, dass meine Frau viele Dinge erledigt, die ich gar nicht zu tun habe. Und ich weiß, dass bei dem Punkt Versorgung es gut ist, wenn zwei zusammenstehen. Oder drei oder vier oder fünf bei einer WG, gell, da werden es auch schnell mal viel mehr. Und dann wird es noch leichter, weil man sich Dinge noch mehr teilen kann. Das ist das Bild von Versorgung. Wenn du alleine bist, bist du alleine für deine Versorgung verantwortlich. Eine große Bürde. Nicht unmöglich, aber viel schwerer, als zu zweit. Deswegen sagt dieser weise Mann hier, zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Das ist gut, gell? Da kommt was zusammen. Da kommen Synergien. Da kommt etwas Gemeinschaftliches. Jeder Mensch braucht ein verlässliches Versorgtsein. Und ich glaube, wenn das nicht gewährleistet ist, dass du versorgt bist, dann wird dein Leben sich sehr, sehr viel immer darum drehen, wie kann ich versorgt sein? Wie kann ich versorgt sein? Wie kann es funktionieren? Du musst dich immer um die Dinge kümmern, die versorgt werden müssen. Darum ist Gemeinschaft gut. Und ich sage jetzt nicht, du musst dringend heiraten, damit du deinen Haushalt gemeinschaftlich lösen kannst. Aber merkt ihr, dass hier jemand erkannt hat, dass Gemeinschaft etwas bringt? Versorgung. Der zweite Punkt, Vers 10. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen, doch wehe dem Einzelnen, der hinfällt, und keiner ist da, der ihm aufhilft. Hier geht es in den zweiten Lebensbereich hinein. Hier geht es in den Bereich hinein von etwas, was auch jeder Mensch von uns braucht, nämlich Sicherheit. Jeder von uns braucht eine gewisse Sicherheit. Wenn du fällst und dir den Fuß brichst, wer wird sich jetzt um die Dinge kümmern, die bei dir im Leben laufen müssen? Wenn du einen zur Seite hast, einen guten Freund, einen Partner, einen, der dir hilft, dann funktioniert's. Und deswegen spricht dieser Predigertext hier davon, dass wenn einer hinfällt, dass es gut ist, wenn da ist, jemand da ist, der ihm aufhilft. Was heißt denn das Fallen? Das Fallen heißt, es kann sein, einer ist krank und liegt mit der Grippe im Bett. Es ist gut, wenn dir einer eine Suppe macht. Und ich möchte jetzt nicht nur auf das Zusammenwohnen mal eingehen, wobei das eben eine sehr starke Komponente bei der Gemeinschaft ist. Aber was, wenn ich schuldig werde? Ich bin schuldig geworden an irgendjemand in irgendeiner Situation und ich komme mit dieser Schuld nicht zurecht. Wie gut ist es, wenn ich meinen Freund habe zu Rechten, der mir sagt, du, ich stehe das mit dir durch, ich helfe dir, ich gebe dir einen Rat, ich gehe mit dir dorthin, lass uns dich aus dieser Situation wieder rausholen. Ich bin dabei. Merk dir, was es heißt, Sicherheit zu haben. Die Person in der Gemeinschaft, die gibt dir Sicherheit. Was, wenn du in der Gefahr stehst, in eine Abhängigkeit zu kommen und du sagst, wie soll ich das alleine schaffen? Wie gut ist es, einen Freund zu haben, einen Partner, einen Gegenüber, einen, der mit dir steht, der sagt, ich helfe dir, dass du damit klarkommst. Alleine wirst du das gar nicht schaffen. Oder glaubt ihr, dass wir es schaffen, mit unserer höchsten Eigendisziplin allen diesen Herausforderungen alleine zu begegnen? Ich glaube, es ist schwer. Zweifel. Wir haben vorher von Zweifel gesungen. Wenn Zweifel da sind, auf einmal hast du Zweifel im Leben. Oh, klappt, mache ich das richtig? Mache ich das eigentlich immer richtig, so wie ich das mache? Oder wie denken andere darüber? Wie kommt es eigentlich an, dass ich immer so bin, wie ich bin? Und du hast auf einmal Zweifel. Wie gut ist es, wenn dein Freund, dein Partner, der mit dir steht, neben dir steht und sagt, du, alles in Ordnung, du machst es richtig. Oder dir sagt, ja, es wäre vielleicht wirklich gut, du könntest an der Stelle ein bisschen, ich helfe dir, ich erinnere dich ab und zu mal dran. Merkt ihr, was das Thema Sicherheit, wenn du auf einmal weißt, bei Krankheit, bei Schuld, bei Abhängigkeiten, auch bei Zweifeln, ich habe den, der neben mir steht, der mich kennt, der mir hilft, der mir Sicherheit gibt. Wow, zwei Punkte haben wir schon, hä? Versorgung, Sicherheit. Wenn diese Punkte nicht da sind, dann werden wir viel Kraft, Energie, Gedanken und Zeit darauf verwenden, diese Punkte für uns zu erfüllen. Weil wenn du dich unsicher fühlst und es hilft dir keiner, in ein Sicherheitsgefühl hineinzukommen, dann stehst du am nächsten Morgen wieder verunsichert auf und brauchst neue Sicherheit. Und es ist gut. Es ist am allerbesten, wenn der, der neben dir liegt, schon dir die Sicherheit gibt. Aber auch dein guter Freund, den du am Telefon sofort erreichst, den du bei der Arbeit triffst oder mit dem du sonst was gemeinsam machst, ist deine Hilfe. Der dritte Punkt, den hier dieser schlaue, weise Schreiber aufführt, Wenn zwei zusammenliegen, wird ihnen warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Und ich habe gemerkt, okay, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Hier geht es nicht um das Thema Versorgung, hier geht es dann um das Thema Sicherheit, hier geht es um das Thema der Bedürfnisse. Jeder von uns hat Bedürfnisse. Wir sind Menschen mit Bedürfnissen, du und ich. Und wenn meine Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann geht es mir dabei schlecht. Dann habe ich eine innerliche Sehnsucht, wo ich merke, okay, wer gibt mir Nähe? Wer steht zu mir? Wer gibt mir Fürsorge? Wer tut meiner Seele gut? Wer spricht meine Liebessprache und kann mir begegnen, so wie ich es brauche? Wer ist für mich in einem Gespräch oder in der Anteilnahme da? Wer nimmt dich in den Arm? Wer kennt dich? Wer spricht zu dir die wohltuenden Worte, die dir aufhelfen, wenn es dir schlecht geht? Wer ist da, der deine Bedürfnisse kennt, sie mit dir sieht und sie für dich befriedigt? Der sagt, hey, wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich rede mit dir. Wenn du jemanden brauchst, der mit dir mal ausgeht und einfach mal 5 Grad sein lässt, ich gehe mit. Komm, wir gehen mal einen Abend in die Disco. Wir tanzen mal und denken an nichts. Hey, es geht hier drum, dass hier jemand erkannt hat, dass Menschen Bedürfnisse haben. Und wenn diese Bedürfnisse, die sind so unterschiedlich, wie wir als Menschen sind, sind unsere Bedürfnisse. Aber was, wenn niemand da ist, der dir hilft, dass diese Bedürfnisse gestillt werden? Dann entsteht für dich eine Not, die dich zerreißt. Ein ungestilltes Bedürfnis zerreißt dich innerlich. Und da fetzt es irgendwann. Und du fragst dich, was mache ich da draus? Warum ist Gemeinschaft wichtig? Weil wir alle miteinander Bedürfnisse haben. Das waren jetzt 3 Punkte, wo es sehr stark um unser eigenes, um unser Inneres, um unser Leben geht, was in uns drinsteckt, was uns bewegt, wo wir merken, hier brauchen wir etwas. Und es gibt noch einen 4. Punkt, der hier jetzt angesprochen wird. Den möchte ich auch noch einfach mit hineinnehmen, weil er für mich so zentral ist. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die 2 halten stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Was, wenn du sagst, ich komme mit all dem klar? Ich habe kein Problem mit Versorgung, denn alles, was ich brauche, kann ich mir leisten und ich weiß, wo ich es herkriege. Wenn du sagst, ich habe kein Thema mit Sicherheit, weil deine innere Aufstellung sagt, ich fühle mich sicher, ich tue die Dinge, die ich mache und ich weiß auch, dass ich sie gut mache. Da gehört übrigens ein starkes Ego dazu, das ungefiltert mit Freunden so zu machen. Meine Bedürfnisse sind alle gestillt. Ich brauche nichts mehr. Aber dann kommt dieser 4. Punkt. Ein Einzelner ist nicht leicht zu überwältigen. Du wirst auf einmal von außen angegriffen. Es kommt etwas auf dich zu, wo du sagst, das habe ich gar nicht in der Hand. Ich kann mich gar nicht entscheiden, nicht angegriffen zu werden. Du kannst dich nicht entscheiden, ob dein Auto geklaut wird, ob dir einer nachts die Keule über die Rübe haut oder ob jemand sagt, dem werde ich es im Geschäft aber zeigen, der wird seine Position verlieren, der wird keinen Spaß mehr an diesem Job haben und deine Kollegen fangen an, dich zu mobben. Jetzt sag mir, wie du mit deiner inneren Aufstellung sagen willst, da mache ich was dagegen. Da kannst du nichts dagegen machen. Da kommen auf einmal Dinge von außen, Angriffe, Manipulationen, Lügen, Dinge, die dich aus dem Gleichgewicht bringen, die dich ins Wanken bringen. Und deswegen ist dieser 4. Punkt, ich habe ihn überschrieben mit dem Begriff Schutz. Ja, wir haben Versorgung, wir haben Sicherheit, wir haben gemerkt, wir haben Bedürfnisse, die wir gestillt haben brauchen. Aber ich sage euch, wir brauchen den Gegenüber, den Zweiten, die Gemeinschaft auch für den Schutz. Denn wenn du in Anfeindungen kommst, in herausfordernde Situationen, in Angriffe, in deinem Lebensalltag, dann brauchst du jemanden, der dir zur Seite steht und sagt, ich lass dich nicht alleine. Ich helfe dir auf. Steh auf. Gemeinsam widerstehen wir diesem Angriff. Ich widerstehe mit dir. Übrigens finde ich es toll, dass hier zum ersten Mal im Text von mehr als 2 Leuten die Rede ist. Bisher waren immer 2 genannt. Und ich denke, für das Thema Versorgung, wenn ich einen starken Partner habe, der mit mir um die Versorgung mit mir gemeinsam in Versorgung steht, kann ich versorgt sein. Wenn ich eine einzelne Person habe, die mir genügend Sicherheit gibt, kann eine einzelne Person reichen. Wenn eine Person da ist, die mir bei den Bedürfnissen, die ich habe, ausreicht, dann kann das ausreichen. Aber beim Thema Schutz, da sage ich euch, die Angriffe sind so vielfältig und so herausfordernd, dass es schwer sein kann, auch zu zweit zu stehen. Vielleicht brauchst du den dritten, vierten, fünften, sechsten, vielleicht brauchst du uns als Gemeinde. Ja? Damit wir den verschiedensten Angriffen, die auf dich und auf mich zukommen, widerstehen können. Weil du wirst anders angegriffen als ich. Aber vielleicht gibt es in unserer Runde jemand, der dir bei deinen Herausforderungen zur Seite stehen kann. Und dann ist es gut, wenn wir uns als Gemeinde kennen und sagen, du, in der Situation wäre es gut, wenn du mal den fragst. Das ist Familie. Das ist Gemeinde, das ist Gemeinschaft, die bei diesem Punkt Schutz viel weiter geht als noch bei den anderen. Aber auch hier ist wichtig, dass zumindest mal einer da ist. Wir haben diese vier Punkte gehabt: Versorgung, Sicherheit, Bedürfnisse und Schutz. Und ich möchte euch einladen, zum Abschluss meiner Predigt mal die Augen zu schließen. Versorgung, Sicherheit, Bedürfnisse und Schutz. Welche Gedanken kommen dir jetzt in den Sinn? Einfach mal gucken, ich sage die Worte nochmal. Versorgen, versorgt sein spüren. Sicherheit zu haben, sich sicher zu fühlen, sich sicher zu wissen. Bedürfnisse gestillt zu haben, nicht den Bedürfnissen nachzujagen und zu wissen, mein Bedürfnis, das beklemmt mich. Schutz, ich fühle mich sicher. Ich weiß auch, wenn ich in Schwierigkeiten komme, woher mir Rat und Hilfe kommt. Welche Gedanken kommen dir in den Sinn? Dürft die Augen gerne wieder aufmachen. Denn ich glaube, zumindest wäre das mein Empfinden, dass ihr jetzt zwei der folgenden Gedanken, einen davon gedacht habt, mindestens einen. Der erste ist, wer ist mein Gegenüber? Wen sehe ich als Verantwortlichen für dafür oder wen mache ich verantwortlich dafür, dass ich versorgt bin, dass ich Sicherheit habe, dass meine Bedürfnisse gestillt sind und dass ich Schutz habe? Wir brauchen jetzt nicht strecken, aber ich weiß, viele haben sich gedacht, ja, Da habe ich den, da bräuchte ich den noch mehr. Oh, da wäre es gut, wenn der ein bisschen mehr geben könnte. Oder wenn der ein bisschen mehr Zeit hätte. Oder der sich ein bisschen mehr anstrengen würde. Dann wäre es bei mir gut. Ich habe solche Gedanken, wenn ich an diese Themen denke. Aber der zweite Gedanke, und ich hoffe doch zumindest, dass der eine oder andere das auch gedacht hat und sich gefragt hat, für wen bin ich denn verantwortlich? Wer ist denn mein Gegenüber? Wem fehlt denn etwas, was nur ich ihm geben kann? Wen kann nur ich versorgen? Wem kann nur ich Sicherheit geben? Wer kann nur von mir seine Bedürfnisse gestillt bekommen? Und wer kann Schutz nur von mir bekommen? Ich hoffe, das hat auch der eine oder andere von euch gedacht. Weil sonst sind wir ja alle nur Empfangende. Und dann ist die Frage, wer es da gibt. Ja? Ich weiß, wir brauchen ja alle. Also brauchen tun wir ja alle. So wie wir hier sind. Aber wer von uns ist der, der auch gibt? Also merkt ihr, wie dieses Zusammenspiel von zwei oder drei oder noch mehreren Leuten wichtig ist? Ja, dass jeder von uns empfängt und jeder von uns kennt jetzt seine Bedürfnisse. Wenn der da wäre, der dieses Bedürfnis wäre, dann würde es mir besser gehen. Und dann haben wir die Person im Blick. Und was macht es mit deinen Anforderungen jetzt an diese Person? Es kann für diese Person ganz schön schwer sein, wenn du dauerhaft mit deinen Anforderungen an diese Person herantrittst. Wenn du endlich mehr Zeit hättest, dann könnten wir das Thema mal besprechen und dann können wir das auch vom Tisch bringen. Ja, und die Person ist vielleicht gerade gar nicht in der Lage, das zu leisten. Könntest du vielleicht auch mit anders herangehen an die Situation und sagen, hey, was brauchst du denn, dass du wieder mehr Freiraum hast? Interessanterweise hat die Person ja die gleiche Konstellation wie du. Vielleicht hat sie auch einen Schutzbereich, der nicht geschützt ist. Ein Versorgungsbereich, der nicht versorgt ist. Ein Bedürfnis, das nicht gestillt ist. Und in dem Moment, wo das vielleicht gestillt wäre oder versorgt wäre, hätte die Person wieder Luft und könnte dir bei deiner Versorgung wieder entgegenkommen. Merkt ihr was? Es ist ein Zusammenspiel. Es ist eine Gemeinschaft. Und wenn doch ein so weiser Mann wie der Salomo, ich gehe mal davon aus, er war es, der so viel Weisheit empfangen hat, das über unsere zwischenmenschliche Beziehung zwischeneinander erkannt hat und niedergeschrieben hat, wie wahr wird es doch denn sein für uns, dass wir uns um diese Dinge kümmern? Und so lade ich euch ein, ich möchte zum Abschluss von meiner Predigt gerne anbieten, dass wir gemeinsam beten. Und ich möchte gern zweimal beten. Und ich möchte dich einladen, und wenn du sagst, ich brauche ein Gebet, dann spreche ich das Gebet gerne für dich. Nicht, weil ich der bin, der dich verändert, aber weil ich gern Gott bitten möchte, dass er dich verändert und dass er dir hilft. Und so lade ich dich jetzt ein, mit aufzustehen. Und du darfst auch gern sitzen bleiben. Es geht jetzt in der ersten Runde, wenn wir miteinander beten, und ich möchte alle anderen mitzubeten. Wo sind unter uns Menschen, die sagen, ich brauche Versorgung, ich brauche Sicherheit, ich brauche die Stillung eines Bedürfnisses oder ich brauche Schutz? Wenn du sagst, ich stehe allein da, ich fühle mich an diesem Punkt einsam, es wäre so gut, wenn einer mit mir stehen würde, dann möchte ich zumindest jetzt im Gebet mit dir stehen und möchte mit dir gemeinsam bitten, dass Gott dir jemand in den Weg stellt, in dein Leben hineinruft, der dir in dieser Situation hilft. Du darfst gern aufstehen und ich bete gerne für dich, wenn du mit aufstehst. Und wenn du nicht aufstehst, ist es nicht schlimm, du darfst das Gebet trotzdem für dich annehmen. Aber mach dem Ausdruck, du sagst, ich habe eine Not und in der komme ich nicht klar, dann möchte ich gerne für dich beten. Stell dich auf, stell dich innerlich auf, stell dich sichtbar auf. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist, um unserer Not in dieser Welt zu begegnen. Ich danke dir, dass du unsere persönliche Not kennst und weißt, wo wir herausgefordert sind. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du zuallererst der bist, der uns Schutz gibt und Sicherheit, Versorgung und der unsere Bedürfnisse stillen möchte. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du für uns da bist und dass du uns Menschen in den Weg stellst, die uns dabei helfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass jeder, der sich jetzt aufgemacht hat und sagt, ich hätte gerne mehr davon, ich brauche das, ich habe hier eine Sehnsucht, dass du ihm begegnen möchtest und dass du ihm in dieser Situation zur Seite stehen möchtest. Danke, Herr Jesus, und ich bitte dich, schenk Ströme des Segens, schenke Menschen, die in diesen Riss treten, schenke Menschen, die zur Seite springen und füreinander da sind. Amen. Und ich bitte euch jetzt auch mutig zu sein und aufzustehen, wenn du erkannt hast, ich könnte an der einen oder anderen Stelle mehr geben. Ich bin etwas schuldig geblieben. Es gibt die Person, die könnte an der und der Stelle mehr von mir gebrauchen. Und ich weiß zwar nicht, ich fühle mich schwach, ich weiß manchmal nicht, wie ich es geben soll, aber ich möchte es. Ich möchte der Freund sein, ich möchte der Partner sein, ich möchte der sein, der der anderen Person Schutz, Sicherheit, Versorgung und die Stillung seiner Bedürfnisse gibt. Ich möchte derjenige sein. Wenn du sagst, ja, das möchte ich, dann möchte ich auch für dich beten. Und wenn du möchtest, steh dazu auf. Wenn nicht, bleib sitzen. Aber ich möchte gerne für die beten, die sagen, ja, das möchte ich gerne. Ich möchte das gerne empfangen. Ich möchte gerne vielleicht den Mut aufbringen, vielleicht die Kraft, die Zeit, das Engagement aufbringen, um der Person, der nur ich das geben kann, das auch zu geben. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns auch hier zur Seite stehst. Und ich danke dir, dass du uns auch ausrüsten möchtest mit der Kraft und mit der Hingabe und mit der Liebe, die du hattest. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch, sagt Jesus. Und so möchte ich euch segnen mit der Kraft und mit der Hingabe und mit der Freudigkeit, in diese Beziehungen zu investieren, die Gott dir vor dein inneres Auge legt. Wo Gott sagt, hier ist eine Person, die braucht dich mehr. Hier ist jemand, bitte hilf ihm. Hier ist jemand, der braucht deinen Schutz. Da bitte ich, Herr, hilf uns. Und wo wir merken, dass wir Dinge schuldig geblieben sind, der hilf uns, diese Schuldigkeit, die in uns liegt, auch umzusetzen und den Personen wirklich zur Seite zu stehen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir, wie wir das heute Morgen gehört haben, Gemeinschaft leben. Als Gemeinde, als Freunde, als Freundschaftsbeziehungen, als Miteinander, wie wir sind. Herr, ich bitte dich, führ uns weiter. Wir brauchen es, versorgt zu sein. Wir brauchen es, geschützt zu sein. Wir brauchen es, einander zu haben und in Sicherheit zu sein. Jesus, danke für diese weisen Worte aus deinem Wort. Danke, dass wir sie lesen dürfen. Und ich bitte dich, dass sie uns anspornen und anstiften, füreinander da zu sein. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen. Benny, das war richtig stark. Vielen Dank.